Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Die Houston Astros treffen auf die Philadelphia Phillies in der World Series 2022. Während die Houston Astros mit eisernem Besen gekehrt haben und die New York Yankees gesweept haben, haben die Philadelphia Phillies gegen die San Diego Padres mit 4:1 gewonnen. Herzlich willkommen zur Ausgabe 392 von Just Baseball, eurem schnuckeligen Rückschlag-Sportart-Podcast. Ich bin Andreas und Florian ist auch da. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Axel ist in tschechischen Dingen unterwegs. Europapokal, Europapokal.
Ich wollte sagen, der guckt im Baseball in Tschechien, aber das stimmt ja gar nicht.
Nee, das stimmt leider nicht. Der ist, wie gesagt, unterwegs und deswegen kann er nicht dabei sein. Deswegen müssen wir hier mal diese beiden Serien zusammenfassen, die früher zu Ende gegangen sind, als wir uns das so ein bisschen auch erhofft haben. Ich hatte ein bisschen auf mehr Spannung gehofft in diesen beiden Championship Series. Du auch, oder?
Ja gut, bei jetzt Houston, New York war ich relativ früh schon durch, von der Idee her, dass es die Yankees überhaupt schaffen, ein Spiel zu gewinnen, aber bei der anderen, also gerade bei, also ich fand, dass die Phillies und Padres-Serie, das war ja eher Baseball auf Augenhöhe und hätte ja zu jeder Zeit in jede Richtung kippen können, so gefühlt und daher, ja, es ist halt schade, ne, weil du kannst 14 Spiele kriegen und kriegst dann nur, was haben wir jetzt, 9. Das ist gemein.
Also was ich halt auch finde, was du gesagt hast, ist gerade, die Serie der Phillies gegen die Padres fühlte sich nicht wie ein 4-1 an.
Genau. Jetzt, wir kommen ja gleich noch in die Einzelanalyse oder auch da andersherum gesagt, die Astros gegen die Mariners-Serie war ja auch so etwas, wo du nicht das Gefühl hattest, dass jetzt dieses Ergebnis, das Endergebnis, das widerspiegelt, wie die Spiele selber waren. Und bei den Astros gegen Yankees jetzt fand ich das schon. Also das war schon eine Serie, wo du genau gesehen hast, okay, selbst wenn es mal eng wird, die Yankees finden keine Mittel.
Haben sie nicht gefunden. Wir sprechen natürlich gleich über die Serie der Houston Astros gegen die New York Yankees, müssen aber erstmal als erstes über die Serie der Phillies gegen die Padres sprechen, die 4:1 am Ende ausgegangen ist und wir 5 sehr, sehr abwechslungsreiche Spiele erlebt haben. Das erste Spiel, das war ein 2:0 für die Phillies mit einer überragenden Leistung von Zach Wheeler, der in dieser National League Championship Series zweimal wirklich herausragend gepitcht hat. Dazu gab es einen Home Run von Kyle Schwarber und Bryce Harper. Das war so ein bisschen Phillies Baseball in der Postseason wie durch ein Brennglas. Genau die drei Spieler, auf die man sich verlassen wollte, für die man sehr viel Geld ausgegeben hat, haben in diesem ersten Spiel abgeliefert. Ich meine, Yu Darvish hat 7 Innings gepitcht, 2 Runs abgegeben, 3 Hits, 7 Strikeouts. Du kannst gegen die Leistung von Yu Darvish nicht sagen, er ist an einem Team gescheitert in diesem Spiel 1, was ja die Hits dann zur richtigen Zeit hatte. 3 Hits für Philadelphia im gesamten Spiel.
Ja, und vor allem, also was man hier ja auch sagen muss, es hat ja jetzt nicht, wie bei der anderen Serie, das eine Team dominiert. Und genau das ist es. Warum hast du denn als San Diego, warum bist du überhaupt so weit gekommen? Naja, du hast erstmal Teams geschlagen, die besser waren als du. Du bist auf dem Weg dorthin echt durch die Hölle gegangen, sozusagen. Und das heißt also, du musst ja was im Kader haben, was dazu in der Lage ist, gute Pitcher auch mal zu schlagen. Und das haben wir hier dann eben gesehen. Und das sind so Sachen, auf der anderen Seite ja genauso. Auch die Phillies haben sich ja gegen gute Teams in der National League durchgesetzt in den Playoffs. Und dann ist das manchmal eben so, dass es halt, ja, es war ja auch nur das erste Spiel, nur ein 2-0. Da ist ja wirklich nicht viel falsch gemacht worden von niemandem. Ne, sondern es ist eben im Baseball so, geht selten bis ins 18. Inning 0-0, sondern irgendwann werden entsprechende Runs gescored. Und das war hier halt so. Und ja, Timely Hitting passt dann schon.
Ne? Ja, toll, das Timely Hitting passt auf jeden Fall. Es war eine fantastische Atmosphäre im Petco Park in San Diego. Und die Fans waren alle größter Hoffnung, weil man hatte sich an den Dodgers abgearbeitet und ist weitergekommen. Und dann ist man gegen die Phillies angetreten, die ja so ein bisschen in die Playoffs gestolpert sind und dort dann auf einmal angefangen haben, richtig, richtig guten Baseball zu spielen. Und über Bryce Harper werden wir gleich noch ein paar mehr Worte zu haben. Aber da hat es zum Beispiel bis auf den einen Error jetzt von Alec Boehm in diesem Spiel und dann müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, das Gene Segura-Spiel, hat es wenig Errors gegeben, hat es wenig Fehler gegeben. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Philadelphia Phillies sind, seitdem sie in die Postseason gekommen, fokussiert bis zum in die äußersten Haarspitzen. Das ist der Wahnsinn, wie fokussiert die sind und wie wenig die sich von äußeren Einflüssen beeindrucken lassen.
Naja, und wenn du denn eben guckst, wie die Statistiken einzelner Spieler sind, die in der regulären Saison eine Rolle gespielt haben, nehmen wir mal Kyle Schwarber. Na, der hat halt einfach in dieser Serie nicht das gebracht, was er sonst gebracht hat in der regulären Saison. Aber er hat hinterher gesagt, naja, wir haben jetzt die Patres 4-1 besiegt. Es ist scheißegal, wie ich in dieser Serie geschlagen habe. Denn wir haben zusammen gewonnen. Mhm. Es geht nicht um mich, es geht um das gesamte Team. Und es sind andere dann eben waren besser als das, aber in der nächsten Serie gegen die Astros kann es wieder ganz anders laufen. Da trifft er plötzlich jeden Ball. Und auch das ist nicht wichtig, weil die Individualität in der regulären Saison ist immer etwas, wo wir über Rekorde sprechen, wo wir Rekorde für die Ewigkeit auch diskutieren. Aber in den Playoffs geht es darum, Spiele zu gewinnen. Und das haben die Phillies eindrucksvoll hier gegen die Padres gemacht. Denn na, auch gerade so im ersten Spiel, beide Starting-Pitcher gehen über 7 Innings. Was willst du da als Manager der Padres anders machen? Weißt du, also da ist ja in keinster Weise irgendetwas schiefgelaufen. Das ist halt so, dass du ja in dem Fall halt 2 Runs kassiert hast. Und das ist gut. Das ist wirklich gut.
Die Phillies gingen also mit 1-0 in Führung hier in San Diego und Spiel 2 war das Redemption Game. Das war ziemlich viel Chaos, was wir dort erlebt haben. Wir haben zum Beispiel diesen Error von Juan Soto gesehen, der ja gegen die Sonne geschaut hat und den Ball nicht gefangen hat, wo es dann zwischendurch 4-2 für die Philadelphia Phillies stand. Und dann dieses 5. Inning der San Diego Padres dann gekommen ist, wo wir gesehen haben, was die Padres auch offensiv dann zu leisten imstande sind. Ha-Seong Kim mit einem Single, Trent Grisham mit einem Flyout, Austin Nola mit einem Single, Jurickson Profar mit einem Single, Juan Soto mit einem Double, Manny Machado mit einem Strikeout, dann Joey Cronenworth Hit by Pitch, Brandon Drury mit einem Single, Josh Bell mit einem Single und dann Ha-Seong Kim noch mit einem Walk und Trent Grisham mit einem Strikeout. Das war vielleicht das perfekte Offensiv-Inning der San Diego Padres, wo sie nicht mit den Ball nur aus dem Stadion schlagen gepunktet haben, sondern auch mit Singles, mit Doubles, mit gutem Base-Running etc. Und da habe ich gedacht, jetzt diese Serie wird sehr, sehr lang dauern.
Genau, das war für mich auch eben exakt dieses, ne, wie passen wir uns denn jetzt an? Okay, wenn wir den Ball nicht aus dem Stadion schlagen können, weil das haben die Phillies im ersten Spiel ja gemacht, beides waren Single-Home-Runs, die Runs, die gescored worden sind, dann müssen wir die Leute auf Base bringen, wir müssen die immer einen Schritt weiter bringen, immer näher an die Homeplate und irgendwann fallen die Runs dann. Und dass es ja gleich 5 hintereinander war, zeigt aber auch wieder, welches Problem bei den Phillies ja immer noch vorhanden ist. Nicht mehr so schlimm wie früher, aber ne, wenn sie ins Bullpen gehen, dann kann es halt, dann wird es für den Gegner einfacher, Runs zu scoren. Und ja, hier habe ich auch gedacht, okay, 1-1, jetzt haben die Phillies 2-1 geklaut, aber jetzt haben die Padres vor allem auch ein Comeback. Also ich finde immer, ne, hätten die das jetzt quasi von oben, ne, wären sie, keine Ahnung, im zweiten Inning 2-0 in Führung gegangen und hätten es dann bis zum Ende gebracht, dann wäre diese Dynamik irgendwie weg gewesen, was die Offensive angeht. Weil dass sie sich aufs Pitching verlassen können, wussten wir doch. Ne, also das war absolut auch klar,
ja. Ne? Ja, hinten gab es ja dann mit Suarez und Hader gab es dann ja noch 2 Innings, die Shutout waren, auch wenn Suarez einen Run abgegeben hat. Aber da hatte man ja die Möglichkeit, den Laden dicht zu machen. Und wir kommen gleich noch darauf, ob Bob Melvin vielleicht Josh Hader in einer falschen Situation nicht reingebracht hat oder in einer Situation nicht reingebracht hat, wo er ihn hätte reinbringen sollen. Aber hier gab es dann diese 4 Innings, nachdem Blake Snell nach 5 Innings runtergenommen worden ist, mit Martinez, mit Suarez und Hader, gab es 4 Innings, die ja, wo sie den Laden zusammengehalten haben und wo sie am Ende mit 8-5 gewonnen haben. Wer mir extrem gut in der Serie gefallen hat und wer hier zum Beispiel auch abgeliefert hat, das war Josh Bell, der nicht nur einen Homerun geschlagen hat, sondern der auch insgesamt 3 Hits gehabt hat als DH. Dann, ja, er war so ein bisschen unter dem Radar nach dem Trade mit Juan Soto zusammen und hier hat er dann abgeliefert und hier hat er dann gezeigt, wofür er geholt worden ist und was er für einen Wert dann auch hat für das Team, weil er in Spiel 5 ja auch einen ganz, ganz wichtigen Hit zum Beispiel hatte.
Mhm. Genau. Also das denke ich auch, das ist wieder etwas, ne, das ist das Team von Manny Machado, das ist es, das wissen alle und auch Juan Soto ist schon ein Top-Superstar, den man noch häufiger auch irgendwo auf Covern von Magazinen und Spielen und was auch immer sehen wird. Aber Josh Bell ist ein richtig guter First Baseman. Jetzt hat er hier im zweiten Spiel als Designated Hitter gespielt. Aber das ist auch etwas. Und den haben sie nun auch noch ein paar Jahre unter Vertrag. Das ist ja auch nicht, ist ja auch für längerfristig da. Das heißt, dass, ne, das Team, das jetzt ausgeschieden ist gegen die Phillies, das spielt ja nächstes Jahr wieder fast so zusammen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Franchise selber. Ne? Denn dass es jetzt dieses Jahr nicht geklappt hat, Ja, das ist dann eben so. Da waren die Phillies halt einmal besser, aber du hast ja gesehen, was du mit diesem Team in den Playoffs leisten kannst. Also wer, ganz ehrlich, wer die Dodgers aus der Serie raushaut, der, sorry, der hat ein gutes Team beisammen.
Hat er auch. Hat er auch. Und wie gesagt, sie müssen sich gar nicht so viele Vorwürfe meiner Meinung nach machen, die San Diego Padres, ja doch, die San Diego Padres. Sie sind einfach hier auf ein Team gestoßen, was so ein bisschen on a mission war und was seitdem die Playoffs, die Postseason erreicht worden ist, ja, so ein bisschen so ein Spirit versprüht, den man so in der gesamten Saison ja nicht versprüht hat. Wir haben ja häufig darüber gesprochen. Im Clubhouse ist es nicht so richtig doll. Dann wurde Joe Girardi Anfang der Saison entlassen. Dann gab es ja sofort das Nachtreten von Bryce Harper am Tag drauf. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist eine Mannschaft der schlecht gelaunten und vielleicht auch falsch zusammengesetzt. Da sind sehr viele Häuptlinge dabei, aber wenige, die in irgendeiner Weise Drecksarbeit machen wollen. Und jetzt hier in der Postseason habe ich das Gefühl, alle setzen sich füreinander ein, alle freuen sich dafür einander und niemand nimmt den Error des anderen in irgendeiner Weise persönlich oder dass da schlechte Stimmung aufkommt. An der Platte sind alle extrem geduldig, wie ich finde. Und die Phillies machen einen so derbe anderen Eindruck als zur Regular Season. Das ist schon sehr erstaunlich.
Ja, und wenn man das mal vergleicht mit den Teams, die sie jetzt hinter sich gelassen haben, und ne, dann kann man das genau anders vergleichen. Die Phillies hatten am Ende, also so Mitte August, Richtung Ende September, nichts mehr zu verlieren. Sie haben sich noch in die Playoffs gerettet. Das heißt, von ihnen hat keiner was erwartet. Die Padres mussten über den Baum, über die Dodgers in dieses Championship kommen. Das heißt, die haben schon, also die kommen da rein und eigentlich hat man gesagt, okay, wenn du die Dodgers schlägst, dann sind, wer sind denn die Phillies? Und ich glaube, dieses Gefühl bei den Phillies, wenn wir zusammenhalten, dann kann uns keiner schlagen, ist ein anderes als, wir haben die Dodgers geschlagen, wir spielen die jetzt an die Wand. Und das ist manchmal, ne, ein Sport, ja, sind das manchmal, ist es, Sport ist ja, Baseball hat auch viel im Kopf zu tun. Und ich glaube, es gab so Situationen, ich habe das vorhin noch gelesen von einem Beatwriter der Phillies. Es gab eben so Situationen, da hat jetzt im letzten Spiel hat zum Beispiel Castellanos den letzten Ball, den er gefangen hat, den hat da Bryce Harper gegeben und hat gesagt, das war deine Serie. Behalte das in Erinnerung. Ne? Du bist jemand für uns, der den ganzen Druck, der auf der Franchise lastet auf den Schultern von Bryce Harper. Es wird nicht über einen Aaron Nola gespottet, wenn der mal ein schlechtes Outing hat. Oder wenn der Bullpen mal wieder zusammenbricht. Ja, dann wird darüber mal geschrieben, aber dann ist Feierabend. Aber wenn Bryce Harper einen Slump von 1,17 hat, dann steht das in den Medien und dann wird darüber diskutiert. Und dass der jetzt so auch, also was der offensiv hier gebracht hat, zum einen, aber auch wie er eben sich verhält im Team. Das finde ich, ist was komplett anderes, als es zum Beispiel Manny Machado gemacht hat. Oder auch ein Juan Soto, ne? Der wissen wir alle, dass die gut sind, aber ich glaube, die sind mit einem ganz anderen Antrieb in diese Serie gegangen. Und das finde ich, hat man in den nächsten Spielen dann auch gesehen.
Weißt du noch, wie wir gelästert haben, als Bryce Harper diesen großen Vertrag bei den Phillies unterschrieben hat und die Washington Nationals in dem Jahr 2019 dann World Series Sieger geworden sind?
Ja, na klar. Und das ist ja auch völlig zu Recht, denn ich meine, was haben, also er hatte auch eine, also andersrum, wir sind nie so nah dran, wie es vielleicht andere sind, aber von ganz weit weg hat es so ausgesehen, als wenn er ein kleiner Junge ist, der Baseball spielt und, ne, und so ein bisschen, hey, ich habe den Swag. Ich will ihn mal nicht vergleichen ganz mit Fernando Tatis Jr., aber so diese Art. Ne, ich bin der Coolste, ich bin der Beste mit seinem komischen Stirnband und hin und her. Und er hat nie erwachsen, also er hat nie das Team getragen und das war diese Saison so. Und ich finde, der wurde ja auch belohnt bisher. Denn was man nicht vergessen darf, dieses Banner da oben, dass sie jetzt die NLCS gewonnen haben, das hängt da jetzt für immer und er wird damit direkt in Verbindung gebracht. Natürlich werden auch 62 Home Runs von den Yankees, hier von dem Yankees-Spieler, also dem zukünftigen Giants-Spieler, irgendwo aufgehängt. Natürlich werden auch die 111 Siege der National League West irgendwo aufgehängt. Alles cool, aber das ist halt kein Playoff-Sieg. Ein Playoff-Sieg überwiegt alles, die komplette Saison und das finde ich, das zeigt es gerade bei Bryce Harper und seinen Leistungen derzeit.
Bryce Harper, also über den sprechen wir gleich nochmal gesondert, aber wir müssen über Spiel 3 sprechen. Und Spiel 3 ist das Gene Segura Game gewesen, so nenne ich es mal. Er hat einen Error gehabt. Er hat ein Double Play initiiert, was fantastisch war. Er hat einen Riesencatch gehabt auf seiner Position. auf der Second Base Position. Dann ist er gepickoffed worden. Ich habe gerade kein anderes Prädikat für diesen. Er ist Opfer eines Pickoffs geworden an der First Base. Und er hat dann auch noch einen richtigen Hit gehabt mit zwei RBI. Das war das Gene Segura Game, der 32 Jahre alt ist und der schon auch so ein bisschen länger bei den Philadelphia Phillies ist. Die Phillies gewinnen das Spiel 4-2, aber hinterher stand alles im Schatten von, Gene Segura hat hier heute alles gemacht. Error, tolle Plays, alles. Bei da war alles dabei.
Ja, und hier wieder auch, ne, die Phillies gehen in Führung und die Padres kommen aber auch wieder ran. Und ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was auch die Leistung beider Teams halt eben auf eine Ebene steigt. Ne? Trotz der Niederlagen, trotz der Siege, die vorher waren, die Padres haben sich nie aufgegeben, kommen hinten ran und dann brauchst du manchmal eben genau. Ja, da muss ein Spieler für ein Spiel vielleicht auch nur einmal ein bisschen in den Vordergrund treten. Ne? Weil wir sind immer noch, Kyle Schwarber hatte dann ein Average von 1,67. Ne? Wir sind jetzt im dritten Spiel. Also der hat einfach überhaupt nichts gebracht und wenn er nichts bringt, müssen es halt andere machen und das war in dem Spiel Segura. Ja.
Aber Schwarber hat sowohl in Spiel 1 als auch in Spiel 3 jeweils einen Home Run geschlagen.
Klar, aber das ist ja, ne? Also ist es ja genau das, es ist egal, also ne? Es ist nicht schlimm, wenn er diese Statistik nur hat, das meinte ich ja damit.
Das ist ja auch so eine Frage gewesen, die wir bekommen haben, warum ist Kyle Schwarber Leadoff-Hitter für die Philadelphia Phillies und es ist, letzten Endes haben sich auch sehr viele Leute darüber schon Gedanken gemacht, warum er der Leadoff-Hitter ist, weil er hat einen niedrigen Batting-Average und du brauchst eigentlich in der Leadoff-Position jemanden mit hohem Batting-Average. Hier ist er in der Leadoff-Position, weil er erstens für Homeruns sorgen kann und zweitens, weil er vom Team her die meisten Pitches sieht von einem Pitcher. Mhm. Und er kann für die anderen Spieler dann schon so ein bisschen der Gradmesser sein, was für Pitches hat der Pitcher denn drauf? Und das ist die Erklärung, warum Kyle Schwarber der Leadoff-Hitter ist für die Philadelphia Phillies.
Genau, jetzt mal im Gegensatz zu Horst von Kim, der es jetzt in diesem Spiel war, aber bei Kim ist es ja so, der geht es ja vor allem um die Geschwindigkeit, ne? Dass er auf Base kommt und dann eben schnell in Scoring Position ist. Ne? Und das ist bei Schwarber nicht so angedacht, sondern die Position rund um ihn herum ist eine andere als Leadoff-Hitter. Ich finde ja sowieso, dass ich in den letzten Jahren, also du hast es ja auch häufig gehabt, ich glaube, Judge hat auch mal eine relativ lange Zeit lang Leadoff-Hitter gespielt. Mhm. War Leadoff-Hitter.
Ja.
Und da geht es eben nicht mehr darum, auf Base zu kommen, so wie früher, dass es die schnellen Jungs waren, sondern jetzt waren es teilweise die starken Jungs und eben genau aus dem Grund. Der Pitcher muss dir alles zeigen, damit du ausgehst. Und dann sehen alle anderen, was heute los ist. Das ist schon nicht, das ist schon. Ich finde es immer komisch, ne, wenn er da steht, weil so, ich denke immer so, wie willst du denn eine Base stehlen? Ach so, das ist gar nicht deine Aufgabe. Na gut. Dann ist es so.
Spiel 3, die Phillies führten mit 2-1. Spiel 4 war dann das Chaos-Spiel. Zwei Starting-Pitcher haben zusammengerechnet zwei Aus hingelegt. Mike Clevinger gar kein Aus. Falter hat genau zwei Aus geschafft. Hat es vorher ein einziges Mal gegeben. Und wir haben es zum Beispiel auch gesehen, als wir 2019 in London waren beim Spiel Phillies Red Sox gegen Yankees. Da gab es auch zwei Starting-Pitcher, die kein Inning durchgehalten haben. Hier gab es dann auch zwei Starting-Pitcher, die kein Inning durchgehalten haben. Und von da an wurde es ein Bullpen-Game. Und das hat nicht so richtig gut geklappt. Das hat vor allen Dingen nicht geklappt aus der Sicht der San Diego Padres, die 4-0 in Führung gegangen waren und dann 4-3 hinnehmen mussten und dann mit 4-4 beim 4-4 dann wieder in Führung gegangen waren mit 6-4. Und dann kam das untere fünfte Inning für die Philadelphia Phillies, wo sie 4 Runs gescored haben. Und ja, so ein bisschen, ja, auch vielleicht den Glauben gebrochen haben. Rhys Hoskins mit 2 Home Runs in dem Spiel. Kyle Schwarber mit einem Home Run. JT Realmuto mit einem Home Run. Auf der anderen Seite hat Manny Machado einen Home Run geschlagen und Juan Soto auch einen Home Run. Und trotzdem war es zu viel. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt haben die Phillies die Padres gebrochen, so ein bisschen.
Das war ja auch so ein klassisches Spiel 4. Ne? Du hast eben keine 4 Starting-Pitcher in deiner Rotation, wo du dich darauf verlassen kannst, dass die 7 Innings wieder schaffen. Sondern du hast es ja häufig in so einer 7-Spiele-Serie, dass genau dieses Spiel ein Opener wird, heißt es heute. Früher war es halt so, dass dann eben, ne, bei den kleinsten Bewegungen der Starting-Pitcher halt gezogen wird und dann gehst du ins Bullpen. Und was halt spannend ist, ist, dass ich da immer gedacht hätte, okay, da haben die Padres einfach einen Vorteil gegenüber den Phillies aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Und das ist jetzt komplett anders, ne? Brad Hand hat ja das Spiel gewonnen am Ende. Syndergaard, Robertson, also gerade Syndergaard haben sie als quasi Relief-Pitcher für 4 ausgebracht. Das finde ich auch spannend. Ist auch eine Rolle, die er nicht unbedingt so häufig übernommen hat in seiner
Karriere. Sean Manaya hat das auch, kannte das auch
genau.
nicht. Hat in,
genau,
in,
und das hat man gesehen. 4 Outs
5 Runs abgegeben.
Ne? Ja. Und das hat man eben gesehen. Das ist, also das ist auch tatsächlich keine einfache, warum ist das so schwierig? Denn die können doch, wenn sie als Starting Pitcher, dann können sie doch die Leute auswerfen. Warum ist das als Relief Pitcher nicht möglich? Das stellt man sich halt in die Frage. Und es liegt einfach daran, dass die Warm-Up-Routine, bis du zu deinen Pitches kommst, also bis du die Armwärme hast, ne? Die Arm, dass dein Arm so locker ist, dass die Pitches so kommen, wie du sie haben möchtest. Und da brauchen Starting Pitcher halt eine längere Vorbereitung, als es ein Relief Pitcher ist. Ein Relief Pitcher ist es gewohnt, dass er innerhalb von 18, 19, 20 Würfen auf der Betriebstemperatur ist. Und bei Starting Pitcher braucht es halt länger. Und bei Manea hat es nicht geklappt. Und bei den anderen halt schon, wobei Brett Hand ja eher dann schon ein Long Relief oder Relief Pitcher ist. Ich finde auch die Rolle von Robertson, von quasi, ne, der dann die letzten 6 aus dann gebracht hat, das finde ich auch. Ne? Also das ist auch etwas, hätte ich so nicht gedacht vor der Saison, dass die Phillies sich auf ihr Bullpen verlassen können.
Ja, ich meine, also David Robertson hat ja schon der hat ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg im 8. Inning gepitcht für Playoff-Teams. Also der kennt ja die Situation. Aber trotzdem insgesamt, dass das Phillies Bullpen hier als Stärke dargestellt werden kann, damit habe ich tatsächlich dann auch nicht gerechnet. Es war ein wildes Spiel 4 der Phillies gegen die Padres, was die Phillies mit 10-6 gewonnen haben. Ja, und dann gab es Spiel 5 gestern Abend, was nochmal alles geboten hat, was Playoff-Baseball bieten kann. Eine völlig frenetische Zuschauerinnen und Zuschauerschaft. Ganz, ganz enges Spiel. Die Philadelphia Phillies sind mit 2-0 in Führung gegangen. Die San Diego Padres kamen zurück mit diesem Homerun von Juan Soto und mit diesem Double von Josh Bell, wo er dann dafür gesorgt hat, dass die Padres in Führung gehen. Ja, und dann kommt Bryce Harper.
Ja, und dann dieses Double von Josh Bell. Danach, ich glaube, das haben wir auch bei unserem Just Baseball Twitter-Account retweetet, diese Szenen aus dem Petco Park in San Diego. Da waren ja auch ein paar hundert Leute, also es war ja auch
1000.
gut gefüllt. Ne, waren ja auch Leute da, haben das zusammengeguckt. Und auch da wieder, ne, was das mit einem macht, du liegst hinten. Es ist Elimination Game, es ist das 7. Inning und du gehst in Führung. Das war unfassbar geil. Das war richtig gut.
Ja, das sind diese Situationen, wo man sagt, Baseball ist halt so geil und Baseball ist in den Playoffs auch ein so komplett anderer Sport als in der Regular Season. Du hast 162 Spiele, du musst diesen täglichen Grind aushalten. Du kannst gar nicht dieses Adrenalin täglich haben, was du in der Postseason hast. In der Postseason geht es um jedes At-Bat, geht es um jeden Pitch. Wenn die Red Sox in den Playoffs waren in den letzten Jahren, wie ich im 6. Inning ein Aus, ein Runner on Second Base für einen Gegner, wie ich hinter jedem Pitch die Hand vor Augen gehalten habe und nur durch so den Fingerspalt geschaut habe. Das ist eine so komplett andere Dramatik dieser Sport in der Postseason als in der Regular Season. Das ist immer wieder Wahnsinn und du kannst das ja gar nicht aufrechterhalten. Wir haben gesehen, gestern Zach Wheeler zum Beispiel hat einen durchschnittlichen Fastball-Geschwindigkeit von 98 Meilen gehabt. Hat er niemals in der Saison erreicht. Mhm. Gestern hat er es erreicht, aber gestern war ein Winner-Takes-All-Game, beziehungsweise ein Philadelphia, wenn sie gewinnen, können sie in die World Series einziehen. Und das ist etwas, was diesen Sport so faszinierend macht.
Ja, und dann eben auch Legenden werden in solchen Spielen eben geboren. Ne? Ich meine, wie gesagt, dieses Spiel wird für immer, alle Phillies-Fans werden dieses Spiel für immer in ihrem Herzen als das Bryce-Harper-Spiel mittragen. Ja. Weil er eben unter Druck, ich meine, der Count war 2-2, also er hätte ja noch einen weiteren Pitch sehen können dann beim 7., das war auch ist ja auch okay, aber ne, war es sogar ein Strike, der 7., ich weiß es gar nicht, war der ein Ball oder ein, nee, der 7. wäre sogar dann der Strikeout gewesen, hätte er nicht getroffen, das heißt, schwingt er zu kurz, schwingt er nicht richtig, trifft den Ball nicht, ist er aus und dann gewinnen die Padres vielleicht dieses Spiel und die müssen dann, ne, die haben dann noch ein weiteres, klar, aber so wird er halt zur Legende, der für die Phillies die National League gewonnen hat. Dieser Banner wird jetzt auf ewig im Stadion hängen und das bedeutet ja auch etwas, ne? Weil du bist das beste Team aus der National League. Früher war das ja sogar so, dass das quasi, es gab ja nur ein Spiel, also eine Playoff-Serie, als es noch zweigeteilt nur war, vor der großen Expansion. Das ist immer noch etwas ganz Bedeutsames. Und dieses At-Bat war auch super erwachsen, finde ich, weil er nicht versucht hat, nach irgendwelchem Bullshit zu schwingen, sondern er hat tatsächlich immer Kontakt gehabt, er war immer dran, ne? Also er hat nicht irgendwie nach einem U-Boot geschwungen, sondern er ist schon so gewesen, dass er gesagt hat, komm, du auch als Pitcher musst jetzt hier arbeiten. Und das war schon, also es war schon beeindruckend gut, muss ich sagen.
Er hat im Interview mit Ken Rosenthal direkt nach dem At-Bat hat er gesagt, ich hatte vorher einen Breaking Ball gesehen. Ich wusste, es kommt der Fastball. Ich hatte mich auf den Fastball eingestellt von Robert Suarez, ganz einfach, weil es sein bester Pitch ist. Und dann habe ich versucht, einfach nur diesen Barrel, also den dicken Teil des Schlägers, an diesen Ball zu bekommen. Und das habe ich geschafft. Und das fand ich bemerkenswert, wie fokussiert er da auch noch immer wirkte und wie er dann dieses At-Bat dann ja auch noch runterbrechen konnte. Und da haben wir gestern dann auch auf Twitter die Frage bekommen, hat Bob Melvin hier einen Fehler gemacht? Und da ist man natürlich immer sehr leicht dabei und sagt, okay, man ist hinterher immer, immer schlauer. Aber wir haben gestern in unserer WhatsApp-Gruppe haben wir auch darüber diskutiert, nach dem siebten Inning, nach diesem fantastischen Double von Josh Bell. Wir waren alle drei, saßen wir auf unseren Sofakanten bei diesem Spiel. Weil es
Ich lag im Bett, weil ich eigentlich schlafen wollte.
Es war trotzdem ein super Spiel, du musst es doch nicht sagen. Das ist doch was für die Dramaturgie, Florian. Jedenfalls, haben wir alle sehr gespannt auf dieses Spiel drauf geguckt. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, ja, es ist doch super ausgegangen, das Inning vorher, da ist Hoskins noch mit dabei gewesen und jetzt für Bryce Harper muss Bob Melvin dann Josh Hader auf den Mount bringen. Und das ist etwas, was ja eigentlich dann auch häufiger gemacht wird, dass man so ein bisschen die Position des Closers dann auch verlässt und dass man sagt, okay, unseren besten Pitcher gegen das Heart of the Order, der Gegner. Und das hat Bob Melvin gestern nicht gemacht. Und wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Aber wir haben vorher, vor diesem Inning noch gedacht, Mensch, eigentlich müsste er jetzt Josh Hader bringen.
Ja, und Josh Hader hat ja auch in den Playoffs gezeigt, dass der Trade für ihn richtig war. Er hatte ja auch seine Leistung gebracht. Ich meine, ohne Josh Hader wären sie nicht an den Dodgers vorbei. Also auch das nochmal so als, ne, das ist tatsächlich etwas, das ist schon kein schlechter Pitcher. Und, aber da ist jetzt, also das ist immer, ne, also hinterher, das ist ja immer aus der Retro-Perspektive da. Ich weiß jetzt nicht tatsächlich, wie zum Beispiel die Statistiken von Hader gegen Dingenskirchen ist, gegen
Bryce Harper.
Na, das weiß ich halt nicht.
Und sprich mir noch einmal gerade nach. Retrospektiv.
Ja, ich bin sehr müde. Ich musste gestern Baseball so lange gucken. Nein, und ich weiß jetzt nicht, wie genau die Statistiken gegen Bryce Harper sind, weil das darf man immer nicht vergessen. Das geht ja, natürlich ist er der beste Closer im Team oder der für so eine Situation gemacht ist, aber es kommt auch immer auf das Duell des Pitchers gegen den Batter an. Und ganz ehrlich, die haben in diesem Jahr oder gerade auch in diesem Playoffs haben die Padres gezeigt, dass sie diese Matchups alle sehr ernst nehmen und dass sie da auch tatsächlich, also dass sie da drauf auch hören, ne, weil auch Josh Hader mal eine Zeit lang nicht closer war, weil es eben mal nicht gut lief eine Zeit lang. Ne? Also ich glaube schon, das ist okay. Aber du musst halt alles bringen und ich glaube, in dem Fall hätte es ihnen nicht geschadet, sagen wir mal so. Der Ausgang hätte ja genau der gleiche sein können, nämlich Hader kommt und Harper schwingt den Homerun, ne? Also deswegen.
Aber Bob Melvin hätte sich hinterher nicht vorwerfen lassen müssen, er hätte nicht alles getan.
Ja, okay, das ist dann auch wieder, ja, ich weiß. Er wird seine Gründe haben, aber ich verstehe die Argumentation jetzt auch der Padres-Fans, natürlich.
Nach oben auf einer Richterskala war das ein kleines Erdbeben, was da abgegangen ist, als Bryce Harper den Homerun geschlagen hat.
Ich glaube, das hat man gespürt, ja. Also ich glaube schon, weil das ist, ich meine, wir hatten das jetzt im Vorfeld, hieß es ja, ne? Also die Phillies und die Mariners waren die mit den längsten Playoff-Droughts. Ne? Die Phillies seit 2009 das erste Mal jetzt in den Playoffs, die Mariners ja noch länger. Das macht ja auch was und wir wissen ja auch, dass die Phillies-Franchise in den letzten Jahren auch eher nicht so gut war. Also sprich, dass es immer wieder Dysfunktionalitäten gab, dass es immer, ne, dass es, obwohl sie sich Harper geholt haben, da Dinge nicht passiert sind. Dann ne, wird mitten in der Saison wird Joe Girardi entlassen. Ne, also eigentlich deutet alles auf eine Saison hin, in der du nicht in die World Series eintrittst. Und dass du da als Fan dann komplett die Fassung verlierst, ist auch nur richtig.
Ganz klar. Eins möchte ich noch gerade ansprechen. Ranger Suarez, der eigentliche der David Robertson, der eigentlich für das letzte Inning reingenommen worden war bei den Philadelphia Phillies, hat einen ausgeschafft, einen Strikeout und hatte zwei Walks. Es waren zwei Runner on Base für die San Diego Padres in diesem neunten Inning. Dann kommt Ranger Suarez auf den Mount und braucht genau zwei Pitches. Zwei Pitches hat er gebraucht, um Trent Grisham und Austin Nola rauszunehmen. Trent Grisham mit einem Bunt, der nicht funktioniert, denn er ist nicht auf Base gekommen. Er hat zwar die anderen beiden direkt auf die zweite und dritte Base vorgebracht, aber trotzdem war das ein unproduktives Aus für ihn. Und Austin Nola, beim ersten Pitch hat er geschwungen, es war ein Lazy Pop-Up und das Spiel ist zu Ende. Das ist etwas, wo ich dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, wie man zwei derartige Chancen vergeben kann. Und in diesem Fall muss man sagen, man hat sie vergeben.
Ist es nicht, aber also ist es nicht vielleicht auch so, dass die Phillies-Pitcher sie, also das du, geschafft
man
haben.
Man hört dich jetzt nicht. Jetzt hört man dich wieder.
Ja. Achso, entschuldige bitte. Dass die Phillies-Pitchers geschafft haben, aus dieser Situation sich rauszuwerfen. Weißt du, was ich meine? Also man sieht es ja immer, die einen haben was abgegeben, ja, klar. Aber die Phillies-Pitcher haben es ja auch hinbekommen, dass diese schwierige Situation nicht in Runs kommt. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ich verstehe den Ansatz, aber irgendwie ist es immer, ja, Haben die einen das jetzt schlecht gemacht oder die anderen gut? Ich weiß es nicht.
Also ganz ehrlich, ein Bunt legen bei einem aus im neunten Inning, ich weiß nicht, ob man da nicht versuchen sollte, in irgendeiner Weise ein produktives Aus hinzubekommen.
Das ist, ja, das verstehe ich. Ihr mögt ja sowieso keine Bunts in der American League, ich verstehe das. Aber diese Situation werden ja auch die Rangers-Fans im nächsten Jahr wahrscheinlich häufiger sehen, weil sie ja mit Bruce Bochy den Bunt-König als Manager bekommen. Aber es ist, ne, so, ich finde auch, es fühlt sich danach unheimlich, unfassbar blöde an, weil du eben, ne, du bist in Scoring Position dann und es kommt nichts bei rum. Aber das hat ja auch was damit zu tun, wie gut der Pitcher auf der anderen Seite ist, ne? Das darf man dabei nicht vergessen.
Ja, aber ein gut gelegter Bunt, ne? Die Linie entlang, der Ball, yeah, den hätte ja Suarez beinahe noch fangen können.
Ja, aber das ist mein Vorwurf, es wird ja nicht mehr gebuntet. Du kannst das üben. Du kannst es üben. Du kannst das wirklich so üben, dass du die vernünftig in die Ecken setzt, wo sie rein müssen. Jetzt muss es wieder keiner, weil der Shift ja wieder aufgehoben wird im nächsten Jahr. Das heißt, wir werden das noch weniger sehen. Und kommt es dann, also wir können, ich habe keine Ahnung, wann hat er denn das letzte Mal gebuntet?
Du alter Mann musst jetzt nicht Richtung Cloud yellen.
Nein, aber weißt du, wann hat er denn das letzte Mal sauber Bunts trainiert? Wahrscheinlich nicht so häufig.
Nein.
Aber ich verstehe, was du meinst. Das war schon so ein bisschen der Neckbreaker, aber es ging schon in die Richtung. Ne? Das muss ich auch sagen.
Wie der Neckbreaker? Das waren die letzten beiden aus. Das war das letzte aus. Ja. Und dann kommt das andere, ist ein Lazy Pop-Up mit dem ersten Pitch drauf zu schwingen.
Ja.
Da war das Neck schon broken.
Ja. Ja, aber ja, gut. Ich glaube, es war halt der Homerun von Harper. Der hat das Spiel entschieden.
Ja,
nicht
hat er.
Der Ne, genau. Hat er.
Die Phillies ziehen in die World Series ein und dort sind die Houston Astros die Gegner. Die Astros, ich habe es vorhin gesagt, sie haben mit dem Stahlbesen sind sie durch die American League Championship Series gegangen. Sie haben die New York Yankees gesweept mit 14-0. Florian, gab es irgendwann einen Moment, wo du gedacht hattest, die New York Yankees sind in dieser Serie drin und sie können vielleicht hier etwas holen?
Das darf ich doch jetzt nicht sagen.
Das musst du sagen.
Nein, ich kann doch nicht sagen, dass ich fand, also Verlander wurde am Anfang schon ein bisschen, okay, das war jetzt sehr gemein.
Verlander hat 6 Innings gepitcht im ersten Spiel, 3 Hits abgegeben, 1 Run und 11 Strikeouts hat er gehabt. Sag mir mal bitte den Moment, wo du gedacht hast, dass die Yankees da irgendwie in der Serie drin sind.
Nein, natürlich nicht. Also es war jetzt die Astros durften zu Hause beginnen. Das ist ja sowieso noch ein bisschen kleiner Vorteil, klar. Und ich glaube auch so in den ersten beiden Spielen war jetzt nicht diese absolute Überzeugung, dass die Yankees keine Chance haben. Aber als es dann nach New York ging, finde ich, hat sich sehr schnell rausgestellt, die Astros sind das bessere Team und sind auch über die gesamte Saison das beste Team gewesen in der American League. Man muss jetzt vermutlich auch sagen, dass sie es in der gesamten MLB waren, weil ne, da gibt es zwar Teams, die mehr Siege eingefahren haben in der Saison, aber darauf kommt es halt am Ende nicht an. Und deswegen, ja, das wirkte viel zu überlegen.
Es war insgesamt sehr überlegen. Ich hab gedacht, beim Stand von 1-1 im zweiten Inning des ersten Spiels, da habe ich gedacht, die Yankees sind drin. Weil da hat es den Homerun von Harrison Bader gegeben. Harrison Bader, der so ein bisschen der ALCS-MVP der Yankees war. Er hat viele Hits gehabt, die zu nichts geführt haben, aber er hat nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht und er hat auch so ein bisschen diesen Trade gerechtfertigt, den man für ihn getätigt hat Mitte des Jahres.
Finde ich also mit einer der Spieler, die am meisten überrascht haben bei den Yankees. Definitiv. Genau, sehe ich auch. Und man hat auch gesehen, warum sie ihn sich geholt haben. Er hatte ein, zwei defensive Plays auch. Der hat das Centerfield schon, er war Centerfield häufig, ne? Er hat das schon im Griff gehabt. Und auch die Offensive, finde ich, ne? Insgesamt geht er jetzt mit einem 2,63er Schnitt raus aus den Playoffs. Viel falsch haben sie da wirklich nicht gemacht. Absolut.
Müssen wir über die Spiele alle im Einzelnen sprechen? Weil ich gucke mir die Spiele an und ich gucke mir durch die Spiele durch und ich habe nicht diesen einen Moment, wo ich denke, ja, da ist die Serie gekippt oder so, da ist die eine Serie in die Richtung gekippt. Was mir geradezu Angst macht bei den Houston Astros ist, dass sie gar nicht diesen Baseball spielen, der so die Sterne vom Himmel holt, aber das ist brutal effektiv im gesamten Spiel. Spiel 2 zum Beispiel ist 3-2 ausgegangen, ist eine ganz enge Geschichte gewesen. Framber Valdez hat nur im vierten Inning ein bisschen Probleme gehabt, hat insgesamt 7 Innings gepitcht, hat nicht mal einen Earned Run gehabt, diese 2 Runs waren nicht mal earned, hat 9 Strikeouts gehabt. Die New York Yankees haben 30 Strikeouts in den ersten beiden Spielen gehabt, haben insgesamt fast 50 Strikeouts in diesen 4 Spielen gehabt. Diese brutale Effizienz des Houston Astros Pitching und dazu dann dieses Hitting, was immer wieder, wenn es die Situationen erfordert hat und wenn es die Situation gebracht hat, dass sie das dann exekutieren können, also dass sie das wirklich ausführen können. Alex Bregman zum Beispiel im Spiel 2 mit 2 Hits, Yuli Gurriel mit 2 Hits im zweiten Spiel, Jordan Alvarez immer wieder mit Hits. Das ist einfach extrem beeindruckend gewesen, was die Houston Astros hier gemacht haben.
Ja, und du hast doch, ne, gerade wenn du hast das Spiel jetzt angesprochen, es war sehr eng. Framber Valdez ist der Einzige bei den Astros, der einen Error hatte in dem Fall, ne? Also einmal einen Fielding Error, einmal einen Throwing Error. Und trotzdem hat das keine großen Auswirkungen gehabt auf das Ergebnis. Während eben jetzt im letzten Spiel bei den Yankees eben zum Beispiel dieses verpasste Double Play schon dazu geführt hat, dass irgendwie das alles nicht so richtig zusammengeht. Also auch hier ist es so, sie spielen die Sterne nicht vom Himmel, definitiv, aber sie machen halt nicht so viele Fehler. Sie sind, also auch da, dass der Wechsel zu jeder, also auch da wieder, zu jeder Zeit in den Innings, ich hatte auch nicht in den Spielen das Gefühl, jetzt hat er einen Pitcher zu früh gezogen, jetzt hat er dem zu viele Innings gegeben. Und sowas alles. Und es ist alles, das wirkte alles so klinisch, was wir eigentlich immer den Rays vorwerfen. Weißt du, was ich meine? Dieser klinische, gute, perfekte Baseball. So war das auf jeden Fall, so wirkte das auf mich.
Also sie haben ja zwischendurch durchaus einen Fehler gemacht. Gerade angesprochenes Spiel 2 gab es einen Pickoff von Wandy Peralta Richtung Jordan Alvarez an der First Base. Es gibt ja diesen einen oder anderen, diese Unaufmerksamkeit, die sie gemacht haben. Aber insgesamt über alle 4 Spiele hinweg haben die Houston Astros einfach überhaupt nichts zugelassen. Auch als zum Beispiel in Spiel 3 eigentlich Lance McCullers hätte pitchen sollen, der sich aber nach der Feierei bei der ALDS an einer Scherbe von der Champagnerflasche wehgetan hat und sein Start um ein Spiel nach hinten gerückt werden musste, kam dann Christian Javier. Christian Javier gehörte zu den 3 Pitchern, die im Sommer diesen No-Hitter gegen die New York Yankees gepitcht haben. Der kommt rein, 5-1 Drittel Innings, gibt einen Hit ab, 3 Walks, 5 Strikeouts und lässt gar nichts anbrennen. Und ab da übernimmt wieder das Relief-Pitching der Houston Astros. Und auch da sagst du, kannst nichts gegen machen. Da können die New York Yankees nicht gegen ankommen.
Und wenn du dann vor allem guckst und findest, das Spiel 4 war, ne, war auch wieder so bezeichnend dazu, auch da kann man, also na, was willst du den Yankees jetzt vorwerfen dort? Also nehmen wir nur das letzte Spiel mal raus. Ne? So jetzt rein von dem, was vom Pitching hat. Nestor Cortes musste runter, weil er verletzt war. Das passiert. Ne? Da kannst du nicht viel machen. Und dann hast du deine Relief-Pitcher, die alle ihre Outs ja auch zusammenkriegen. Na, also es ist ja nicht so, dass die da wieder verprügelt worden sind, sondern die kriegen ihre Outs zusammen. Also auch, ich finde auch, das Pitching der Yankees hat nicht viel falsch gemacht. Ich sehe hier einfach das Riesenproblem, dass man sich auf Home Runs verlässt und wenn die nicht fliegen, ne, also wenn Judge den Ball nicht aus dem Stadion trägt, ist er halt ein mittelmäßiger Baseballspieler in den Playoffs. Weißt du so, also ne, dass er in der regulären Saison einen super Schnitt hatte, On-Base-Percentage, alles cool, alles gut. Aber hier brauchst du Leute, die auch mal ein Single zwischen Infield und Ausfield bringen und das hat er nun überhaupt nicht hinbekommen. Und also andere ja auch nicht, also nicht nur der arme Aaron Judge, aber ne, es gab ja überhaupt keine offensive Produktion. Josh Donaldson, boah, Sorry, was war das denn?
Na, das also war jetzt gar nichts.
Na, also wirklich, das war ja tatsächlich nichts. Der Einzige, der ein bisschen eine vernünftige Leistung gebracht hat, das war Anthony Rizzo.
Mhm. Na, so. Und Harrison Bader halt, ne? Ja.
Und den hatten wir schon gelobt, genau. Ne? Aber genau, das war's. Ja. Und du kannst halt, wenn du eigentlich diesen One-Two-Punch ein Judge und Stanton in deinem Team hast und die bauen ja auch die Line-Up drumherum auf. Na, alles cool, aber dann kann das nicht so rausgehen. Also das funktioniert so nicht.
Josh Donaldson war der Ritter der traurigen Gestalt in diesen vier Spielen und der ist nach seinem ersten At-Bat, wo er einen Strikeout heute Nacht hatte, ist er ausgebuht worden vom Publikum. Ich meine, dass die Yankees-Fans, dass die durchaus schnell mal dran sind, Spieler runterzumachen, beziehungsweise ihnen auch zu zeigen, dass sie mit ihrer Leistung nicht einverstanden sind, schön und gut. Aber in der Postseason, in einem Do-or-Die-Spiel, da habe ich heute Morgen, als ich es nachgeschaut habe, habe ich dann schon so ein ganz kleines bisschen Mitleid auch mit Josh Donaldson gehabt, das gebe ich zu.
Okay, ich werde nicht eine Sekunde Mitleid mit Josh Donaldson haben, aber ich glaube, das hing ja auch nicht damit zusammen. Also ich glaube, er war ja nur der Katalysator des Ganzen. Ich glaube, Aaron Judge nach so einer Saison auszubuhen, ich glaube, das traut man sich dann einfach nicht.
Und ach, der ist auch schon ausgebucht worden, ja, aber auch nach seinen 62 Home Runs.
Ja, aber das ist so etwas, ist nochmal, glaube ich, eine andere Nummer, weil sie ja dann die ganze Hoffnung, ne? Ich meine, er hatte das letzte aus. Und hast du das beobachtet? Natürlich hast du es beobachtet. Dahinter standen also glücklicherweise sehr viele Yankees-Fans direkt hinter der Homeplate. Und die haben alle eine Videokamera angehabt von ihrem Handy, um den Game-Winning oder Game-Tying-Homerun aufzunehmen.
Ja, klar.
Und das ist etwas, und das hat mir, ne, das ist genau, und so denken die Yankees. Ja, lass uns doch die Bälle aus dem Stadion schlagen, dann gewinnen wir die Spiele schon. Weißt du so? Und das sind die Astros zum Beispiel nicht. Das sind auch die Phillies nicht unbedingt, auch wenn Harper das gemacht hat. Aber auch die Phillies können Smallball spielen. Und die Yankees sind nicht aufgebaut auf Smallball. Und das hat man hier ganz deutlich gesehen. Dann nochmal, dem Pitching mache ich gar nicht große Vorwürfe. Die Offensive hat einfach komplett versagt.
Es hatte aber keiner von den Houston Astros Pitchern in irgendeiner Weise Angst vor Aaron Judge. Dieser Woche. Nein. Kein einziger. Da ist keiner hingegangen und hat gesagt, okay, bevor ich ihn in irgendeiner Weise Mitteldown Broadway anwerfe, werfe ich lieber 3 Fuß außerhalb der Strikezone. Das war keiner, der gesagt hat, er habe Respekt davor. Und Aaron Judge sah wie ein sterblicher Spieler aus heute. Und diese 62 Home Runs, die er geschlagen hat, das ist ein toller Rekord. Und er musste diesen Rekord verteidigen und er musste diesen Rekord erreichen. Aber vielleicht ist auch so ein ganz kleines bisschen zu viel Kraft und zu viel Wille auf diesen Rekord dann gesetzt worden, dass man andere Ziele so ein bisschen vergessen hat. Weil in der ersten Hälfte der Saison sahen die New York Yankees unschlagbar aus. Dann kamen sie runter und zwar wirklich wie ein nasser Sack vom 3-Meter-Brett kamen sie runter. Das haben wir hier auch genug kritisiert. Und da haben sie nicht wieder diesen Drive gefunden, um hier die Spiele zu gewinnen. Ja, sie haben die Cleveland Guardians aus dem Wettbewerb genommen, aber das war auch mehr gequält als wirklich rausgespielt. Und hier dann so chancenlos zu sein, das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht, gebe ich offen zu.
Und das wird auch in der Franchise jetzt Bewegung geben. Also man muss sich jetzt ja überlegen, mit welchem Geldeinsatz man welche Sachen rausholt, dass der Rekord der meisten Home Runs in der American League bei den Yankees bleibt, okay, das ist ein Haken hinter, aber mir fiel heute Morgen so ein schlauer Spruch an, du kannst in der regulären Saison alle Rekorde brechen. Ja, du kannst 111 Siege, die meisten in einer wirklich alten Franchise. In den Playoffs hilft dir das nicht für ein Out oder für einen Home Run oder für einen Run. Es hilft nichts. Du kannst in der regulären Saison 62 Home Runs schlagen und das ist echt gut. Barry Bonds hat damals 73 geschlagen. Wie viele World Series Ringe hat Barry Bonds, weißt du das? Nicht einen einzigen. Barry Bonds hat in der wirklich starken Karriere, die er hatte, nie die World Series gewonnen. Und das ist ein kompletter Unterschied. Und ich finde, man hat gesehen, dass bei den Yankees dieser Hero Baseball einfach noch im Vordergrund steht. Und den brauchst du in manchen Situationen. In der regulären Saison hilft er dir mal, ja. Aber du hast mit Giancarlo Stanton und Aaron Judge hast du zwei Spieler fast gleichen Formates, was das Betting angeht in den Lineups. Dann musst du es auch vernünftig einsetzen. Und das haben sie nicht getan. Und ich weiß jetzt nicht, wie das im Team selber aussieht, ob die sich alle verstehen oder nicht, ne? Weil beim Gewinnerteam redet man immer davon, Teamchemie war super und beim Loser war es natürlich nicht der Fall, weiß ich nicht. Aber irgendwie muss da jetzt was gemacht werden. Also du musst einmal umschubsen alles.
dieser Roster ist ja auch komisch zusammengestellt. Du hast dieses Right Field, dieses ultra kurze Right Field im Yankee Stadium, hast aber nur Rechtshänder in der Truppe. Anthony Rizzo ist einer von den wenigen Linkshändern, die dann auch dieses Right Field dann mal ausnutzen können. Aber da muss einiges passieren und da muss einiges in der Offseason passieren. Glaubst du, dass Aaron Boone in der nächsten Saison noch der Manager ist?
Also wenn sie es machen, dann würde ich mir die New York Post abonnieren, weil dann geht da die Hölle ab. Ich würde sogar die Frage stellen, möchte ich Aaron Judge nochmal einen weiteren Vertrag geben oder baue ich mein Team über die Jungs auf, die noch länger bei mir sein können und nicht so viel Geld kosten.
Können sich die New York Yankees leisten, Aaron Judge zu den San Francisco Giants ziehen zu lassen?
Nein, natürlich nicht. Aber irgendwas musst du ja tun. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht geben sie noch einen Vertrag und er kriegt einen anderen Manager. Na, er kriegt einen anderen Skipper. Cashman wird auch, also der sitzt, ich glaube, da sägen jetzt schon alle, die bei den Yankees irgendwas zu tun haben, sägen gerade an diesem Stuhl, wie sie können. Weil mehr als, eine größere Chance als jetzt gibt es ja nicht. Und ich würde so ein paar Sachen, würde ich halt immer noch sagen, das haben die Yankees weiterhin auch gut gemacht. Also definitiv. Weil ich finde, die jungen Spieler, die in dieser Saison hochgezogen worden sind, da fand ich Teile dabei, da habe ich sehr gerne zugeguckt. Also hier der Cabrera, Canafaleffa auch.
Peraza.
Peraza, genau, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das musst du als Yankees, diesen Weg musst du weitergehen. Dass du diesen Leuten die Spielzeit gibst und eben auch sagst, alles klar, wir haben noch Stanton im Team, der schlägt die dann nach Hause, aber wir haben eben nicht mehr Judge als Leaderfitter. Der ist halt nicht mehr da. Und einen Spieler bei den Astros möchte ich aber nochmal hervorheben. Und ich sage es schon die ganze Saison.
Ich wollte jetzt auf die Astros
Dann, okay, da sind wir mit den Yankees durch. Da wird es kein Erdbeben geben, aber ich glaube schon, dass da einiges jetzt im Wandel sein muss auch.
Ja, musst du auch. Cabrera und Peraza werden nächstes Jahr in der Stammformation stehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ist jemand wie Canafaleffa, der jetzt noch ein Jahr in einem Arbitration-Year ist und danach unrestricted Free Agent wird, glaube ich, dass sie ihn entweder traden werden, in einem Trade-Package abgeben werden oder dass er Benchplayer wird. Nächstes Jahr werden Peraza und Cabrera eine deutlich prominentere Rolle spielen bei den Yankees, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Kommen wir zu den Houston Astros. Ich erkenne keine Schwäche bei den Houston Astros, weder im Pitching noch im Lineup.
Ich hätte es ja immer so gerne an einer Position gesehen, wo sie in der Offseason ihren besten Spieler verloren haben mit Carlos Correa. Nochmal, die Astros ziehen in die World Series ein und haben vor der Saison Carlos Correa abgegeben und haben auf dem Markt nicht zugegriffen. Sie hätten ja auch was tun können, sondern sie haben ihrem jungen Peña vertraut. Und den möchte ich bitte ganz hervorheben, weil was der defensiv macht, war sowieso schon immer klasse, sonst würde er dort nicht stehen. Aber ich meine, aus der Serie gegen die Yankees mit einem 3-0-3er Average in den Playoffs weiter rumzureiten, das ist Alex Bregman-Style. Der hat 3,33er und Yuli Gurriel hat 3,67. Der ist gerade der dicke, große Junge, der richtig gut offensiv auch spielen kann. Und ich mag dieses Team schon lange nicht mehr. Haben wir ja auch schon mal häufig drüber gesprochen, aber in dem Peña bin ich verknallt. Das tut mir total leid.
Jeremy Peña ist ein toller Spieler. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe einen anderen kleinen Houston Astros Crush. Das ist Kyle Tucker im Right Field. Ja. Aber es ist schon so, sie tragen natürlich nach wie vor dieses Package damit, dass sie die Cheater sind von 2017. Ja. Und dass die Dodgers sagen, uns ist damals die World Series gestohlen worden. Das werden sie.
Die Dodgers möchten solange die Playoffs immer umsetzen, nur damit es ihnen recht ist.
Ja, also, ne? Solange José Altuve, das Gesicht quasi dieses Cheating-Skandals damals ja auch, solange der noch bei den Houston Astros ist, wird es da auch keinen, ich sag mal, Neuanfang geben oder dass man sagen kann, das Ding ist jetzt vergessen und das Gras ist darüber gewachsen. Es sind nur noch 5 Leute aus dem Jahr 2017 da, unter anderem halt José Altuve.
Es sind noch 5 Leute aus dem 2000, ich glaube, du solltest es so sagen.
Ja, oder so.
Na,
oder
der so. Umbruch.
Aber es sind halt sehr, sehr viele andere Menschen jetzt da und Leute wie Carlos Correa, du hast ihn eben erwähnt, sind nicht mehr bei den Houston Astros, obwohl, könnte ich mir vorstellen, dass die Houston Astros sagen, in der Offseason Carlos Correa, dann können wir uns doch holen. Aber Jeremy Peña macht sich jetzt gerade unabkömmlich, das ist das auf der anderen Seite. Jedenfalls, sie haben nach wie vor diesen Rucksack, dieses Cheatings. Aber das ist eine unglaublich harmonisch zusammengestellte Truppe auch. Und sie spielen halt, was du vorhin gesagt hast, diesen klinischen Baseball und dass sie kaum Fehler machen und dass sie wirklich von A bis Z sehr, sehr gut zusammengestellt sind. Da gibt es keine große Schwäche in diesem Lineup und das finde ich bemerkenswert. Ich bin gespannt, ob sie nach wie vor die Schlagkraft und die Offensivschwäche von José Altuve verstecken können in der World Series, weil das könnte auch zum Problem werden, wenn jemand wie José Altuve, der in den meisten Spielen dann auch der Leadoff-Hitter ist, wenn der einfach nicht auf Base kommt. Das kann zum Problem werden. Bislang haben sie es gut verstecken können.
Das wäre auch so, wenn du jetzt fragst, was sind die Schwächen? Und es ist exakt die Offensive von José Altuve, ist derzeit eine Schwäche. Aber lass den alten Mann nochmal eine gute Serie jetzt haben, weißt du? Und das ist genau das, was ich meine. Dann fragt hinterher kein Mensch mehr nach. Der schlägt jetzt, ne, der kommt jetzt jedes Spiel zweimal auf Base und wird immer nach Hause geschlagen von den danach folgenden Spielern und niemand fragt nach, was vorher war. Das ist das Schöne an den Playoffs. Ich glaube, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, was bei den Astros halt, was man auch merkt, das Team ist halt so gut zusammengestellt, dass die Leute, die das gemacht haben im Backoffice, dass die jetzt abgeworben werden. Ne? Gerade heute Nacht wurde wieder irgendein Offensivkoordinator oder irgendein Player-Development-Typ von den Astros wurde gerade mit den Marlins in Verbindung gebracht und dort in einer verantwortlicheren Position. Selbst die Giants haben jetzt einen jungen Analysten der Astros unter Vertrag genommen und auch eine verantwortliche Rolle gegeben. Der war da für Player-Development zuständig. Und ich finde, dadurch, dass diese Leute abgeworben werden, sieht man, dass seit Jahren dort, also einmal wurde ganz viel beschissen, ja, okay, aber du musst auch da wieder, du musst ja die Spieler beisammen halten können über die Jahre, ne? Die sind jetzt das vierte Mal in den World Series in den letzten sechs, was, vier von sechs? Ich glaube ja, ne?
Das ja, kannst du ja. Vier von sechs, auf jeden Fall in den letzten sechs Jahren waren sie in der Postseason. Und ich meine, ja, und vier von sechs World Series.
Ja, genau so. Und das ist ja eine Kontinuität, die im Baseball nicht so häufig vorkommt. Na, also das hast du ja wirklich nur bei Teams, die es schaffen, ihren Leistungsträgern die Verträge zu geben, damit sie bleiben. Wenn dann ein Free Agent geht, musst du aber in der Hinterhand haben, da kann ich jemanden, der kann dann vielleicht das Offensive nicht so gut, aber die Defensive ist toll, so wie Jeremy Peña zum Beispiel. Das muss ja lange geplant werden. Ne? Das darf ja nicht so sein, jetzt geht er und jetzt muss ich reagieren. Und ich finde, das sieht man bei den Astros über die Jahre, dass sie das ja einfach perfekt machen. Perfekter noch als die Dodgers, muss man dann ja sagen. Die Dodgers sind ja ähnlich. Gutes Front Office, schlaue Verträge, natürlich auch sehr viel Geld ausgegeben, ja. Aber da hat man ja auch immer das Gefühl gehabt, dass trotz Abgängen die Qualität nicht so gelitten hat. Und die Astros machen es anscheinend noch den einen Schritt besser. Ne?
Weißt du, was ich richtig gut finde?
Na?
Dass wir zwei komplett ausgeruhte Teams ab Freitag haben. Dass kein Team von beiden vier Spieler hat und das andere sieben Spieler hat. Das eine auf dem Zahnfleisch kriegt, die anderen locker durch die Hose atmen.
Frag mal in L.A. nach, da ist das lange Ausruhen, das ist nicht so gut. Weißt du, da werde ich plötzlich so fit und oh.
Beide gehen mit der gleichen Voraussetzung an den Start. Ja. Das ist etwas, wo ich sage, das passt sehr gut. Und wir können ab dem Freitag, können wir alle die besten Spieler und möglichst die fitten Spieler dann erleben, wenn nicht irgendjemand sich noch an der Scherbe von einer Champagnerflasche schneidet.
Ja, aber so. Das war ja dann anscheinend nicht so schlimm, ne? Also auch das.
Nee,
genau,
war's nicht.
Ne? Also, ja, dann wagen wir doch mal eine Vorschau.
Freitag geht es los. In der Nacht von Freitag auf Samstag um 2 Uhr geht es los. Samstag auf Sonntag, dann Spiel 2 und dann nächste Woche Spiel 3 bis 5 und dann hoffentlich vielleicht nochmal Spiel 6 und Spiel 7. Was tippst du?
Also die Astros haben bisher mich so überzeugt, dass ich hier eigentlich sogar einen Sweep tippen muss. Da die Phillies aber genau aus diesem Underdog-Rolle kommen, hoffe ich auf 6 Spiele, also 4-2 gewinnen die Astros.
Ich traue mich auch nicht so richtig, gegen die Astros zu tippen. Ich glaube aber, dass sie haben offensiv noch nicht die Bäume vom Himmel geholt. Und wenn jemand wie Zach Wheeler, wenn jemand wie Aaron Nola weiterhin so gut pitchen kann, dann haben wir über eine Spieleserie von 7 Spielen haben wir 4 Spiele abgedeckt für die Philadelphia Phillies. Dass sie 2 auf jeden Fall gewinnen können, ein drittes Spiel vielleicht über so ein Bullpen-Game gewinnen können. Ich hoffe jetzt einfach mal auf 7 Spiele. Sage, dass die Astros in 7 Spielen gewinnen und dann hätten wir eine ziemlich coole Serie.
Ja, ja. Also es könnte eben, weil, also auch da wieder, ne, die Astros haben ja die Statistik gezeigt, die haben ja in diesem Jahr gegen kein Team in der American League einen negativen Rekord.
Ja. Yeah.
Bastaoni hatte das getwittert und ich habe mir das angeguckt und ich habe gesagt, warte mal, wo gucke ich gerade drauf? Ich gucke gerade drauf, dass die Astros keinen negativen Rekord gegen irgendein Team haben. Leider
seit 2015.
Genau. Und leider haben wir keinen Quervergleich. Ich glaube, die Phillies haben dieses Jahr nicht gegen die Astros gespielt. Und wie wir auch gesehen haben, eine reguläre Saison brauchst du nicht mehr als Standard nehmen. Ne? Also ne, das beste Team der National League steht nicht im Finale. Auch nicht das zweit- und drittbeste, sondern das Team, was als letztes in die Playoffs gekommen ist und den schlechtesten Rekord haben. Erinnert so ans letzte Jahr. Haben die dieses Jahr gegeneinander? Doch, haben sie. Ja, haben 2-6 verloren, die Phillies. Okay, haben 8 Spiele gegen die Astros gehabt und haben 2-6. Also das heißt, sie haben schon mal 2 Spiele gewonnen. Nehmen wir das Positive. Das wird ja erstmal reichen, ne?
Ich habe jetzt gerade eben noch einen Tweet retweetet. Die Astros haben 106 Spiele in der Regular Season gewonnen, die Phillies 87. 19 Siege Unterschied ist der zweitgrößte Unterschied zwischen zwei World Series Teilnehmern und der größte seit 1906. Damals haben die Cubs, die damals 116 Spiele gewonnen haben, die World Series gegen die White Sox verloren, die damals 93 Siege gehabt hatten.
Ja,
also, und, gute Vorzeichen.
Ja. für einen Sweep der Phillies.
Für einen Sweep der Phillies, genau.
Aber ich möchte noch eine
Sache
sagen.
Schlag schon mal sagen. Die Glocke dort. Genau. Schlag schon mal die Glocke dort in Philadelphia.
Ich möchte noch eine Sache sagen. Tatsächlich, und das schneiden wir danach raus, weil natürlich kann ich Dusty Baker, dass er jetzt endlich seine World Series gewinnt. Das ist so traurig. Ja. Ich bin für die Phillies, weil ich mag diese Underdog-Geschichte in diesem Jahr. Das Erwachsenwerden von Bryce Harper habe ich mir jetzt sehr gerne angeguckt. Aber ganz ehrlich, wenn Dusty Baker endlich diesen Ring bekommt, dann bin ich ein glücklicher Mann und dann kann ich auch irgendwann mal in ein paar Jahren sagen, okay, Baseball hat mich insgesamt glücklich gemacht.
Wir können noch sagen, dass die Spiele 1 und 2 auf Sport 1 im Free TV übertragen werden. Mhm. In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ich darf die Spiele kommentieren, diese beiden ersten Spiele. Zusammen mit Matthias Ondraček und Anna Dollack im Studio werden wir euch durch die Nacht bringen. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt. Das heißt, ihr habt dann auch noch eine Stunde länger Schlaf.
Noch eine Stunde länger Schlaf. Ja. Weil wir ja bei World Series für uns das mit dem Schlafen ja mal so gut funktioniert.
Wir wissen noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wie wir die World Series abdecken, rein podcast-technisch. Wir haben es in den letzten Jahren eigentlich fast immer geschafft, über jedes Spiel einzeln zu berichten. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir halten euch allerdings auf dem Laufenden auf den sozialen Kanälen, vor allen Dingen Twitter und Instagram, genau. Werden wir euch auf dem Laufenden halten. Genau. Haben wir noch was? Nee, ne?
Bruce Bochy ist jetzt Manager bei den Rangers, ist noch neu. Ja. Das kann man dann aber auch nochmal irgendwann im Nachklapp sich angucken und ganz ehrlich, freue mich, dass jetzt die World Series anfangen, weil irgendwann muss eine Saison auch mal vorbei sein. Aber es könnten die letzten 7 Spiele bis März sein und das ist schon arg traurig. Das ist schon, ach Mensch.
Das war's mit der neuen Ausgabe von Just Baseball, Ausgabe 392. Wir schaffen nicht die 400 in dieser Saison. Das ist ein bisschen schade. Ne? Naja. Maximal 7 Spiele, naja. Auf jeden Fall können wir sagen, wir melden uns bald wieder. Und wie gesagt, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag freue ich mich, wenn ihr einschaltet, weil Deutschland Baseball, das kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Das kann auch noch ruhig noch ein bisschen mehr werden bei Sport 1 in den nächsten Jahren, die ja die Rechte dann haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen bei iTunes. Ansonsten, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, auf der Seite justbaseball.de findet ihr einen Steady-Spenden-Button. Aber das war es dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.